Satz, den ich heute ausrufe. Egal wann ihr das hört auch übrigens. Denn ich finde, es sollte immer Tag des Hörens sein. Oh Mann, Leute, es ist Sonntag früh. Und mit früh meine ich 11:30. Und ich bin einfach verwirrt und es ist Sonntag. Ich bin anders drauf, wenn ich vormittags aufnehme als abends.
Ja, total. Ja, es fühlt sich etwas unwirklich an.
Ja. Ja. Und auch so nach Arbeit, also tatsächlich für mich, auch wenn es Spaß macht, aber es ist ja immer ein Konzentrieren und man muss alles aufbauen und so, dass ich deswegen auch beschlossen habe, heute zu arbeiten. Also ich werde dann danach arbeiten. Ach, krass.
Ja. Du Verrückte.
Ich weiß. Crazy SF. Okay, heute sind wir bei der, wie wir es damals beim ersten Gucken noch nicht wussten, aber mittlerweile natürlich wissen, legendären Folge 9 einer jeden Staffel angekommen. Und sozusagen die erste Folge 9 aller Zeiten, die, wo uns Game of Thrones einfach mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat.
Alter Vater, ich war auch diesmal hinterher echt platt. Also die Folge hat mich wirklich, obwohl ich die jetzt nun, ich weiß nicht, 3-4 Mal gesehen habe, das ist tatsächlich eine der Folgen, die ich öfter geguckt habe. Ja. Aber die hat mich echt mitgenommen. Immer wieder aufs Neue. Wahnsinn.
Na, ich bin immer überrascht, wie, ich meine, wir kommen natürlich dann noch im Detail auch auf den Inhalt, aber ich bin überrascht, wie ich auch jedes Mal denke oder hoffe, dass bestimmte Dinge nicht passieren.
Ja.
Aber das kenne ich auch aus anderen Filmen, dass wenn irgendwer so dumme Entscheidungen trifft und daraus so schlimme Sachen, dass man immer wieder so denkt, nein, mach's doch diesmal nicht. Wir wissen doch alle, wie es ausgeht. Naja. Ja,
aber mir ist auch diesmal besonders aufgefallen, wie gut diese ganze Folge gemacht ist. Also wie wirklich erzählerisch die super ist, wie viele Sachen da passieren und wie die uns irgendwie bis zum Ende so in Sicherheit wiegt.
Ja. Stöhn.
Naja, ich bin ein bisschen sauer.
Ja, na, sauer sind wir aber seit Folgen schon. Auf verschiedene, nicht so schlaue Entscheidungen. Aber fangen wir mal an. Mhm. Erste Szene ist uns ja eine bekannte Szene.
Moment.
Ja.
Die Folge heißt Baelor.
Ah ja. Warum eigentlich? Also ich meine, ich habe eine Ahnung, aber...
Ja, weil die Hauptszene in der vor der Septe von Baelor spielt. Mhm. Und auch die Säule des Baelor da eine Rolle spielt.
Fragezeichen? Warum soll die...
Naja, ich frage, wenn du so fragst, als wäre das irgendwie open for discussion. Ich weiß nicht.
Nee, na, ich finde es nicht so offensichtlich wie andere Folgennamen. Also nur, weil so, eine Szene doch vor der Septe des Baelor spielt. Weißt du, was ich meine?
Naja, aber die Hauptszene, die krasse Szene der gesamten, die krasseste Szene der gesamten Staffel spielt vor der Septe des Baelor. Also
ja.
Deswegen. Die Folge hat 9,5 auf IMDb. Höchstes Rating irgendwie der Staffel.
Ja.
Ja. Cool. Und der Regisseur ist Alan Taylor. Der hat nur wirklich eine ganze Menge Zeug gemacht. Der hat Mad Men mehrere Folgen Regie geführt und Die Sopranos.
Ja.
Und Sex and the City. Und Rom, glaube ich, auch. Und ja, genau, Rom auch.
Rom fand ich auch sehr gut.
Ja. Und ist der Regisseur von Terminator Genesis.
Wiederum nicht so gut. Hab
wiederum
ich gehört.
Nicht so gut, aber mit Mäuse.
Naja, aber das ist ja...
Ja.
Ich habe eh das Gefühl, die Game of Thrones-Leute haben leider nicht so ein gutes Händchen für, was machen wir außerhalb von Game of Thrones.
Naja, ja. Oder sagen wir, auch außerhalb von Serien. Ich habe so das Gefühl, die sind so alle so sehr super, obwohl wir werden ja noch ein paar andere kennen, dann mal gucken, wie das so, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber bisher, ich glaube, die haben eher so ein Serien-Ding am Laufen und nicht unbedingt jeder, der gut für Serien ist, ist auch ein automatisch ein guter Filmregisseur und wahrscheinlich umgekehrt. Also.
Nee, ich meine eigentlich die Darsteller.
Ach so.
Mhm.
Okay. Naja, Sean Bean hat ja schon ein bisschen auch was Okayes
gemacht. Ja, Sean Bean hat aber das vorher schon gemacht. Also zum Beispiel jetzt Jamie Lannister ist ja hier in Gods of Egypt. Schwierig. Auch das. Also, das ist ja sogar, der Film ist ja sogar als, glaube ich, schnellster Film aller Zeiten, was sein Herauskommen und dann Besprechen angeht, in How Did This Get Made, meinem Lieblingspodcast gelandet und hat auf völliges Kopfschütteln auf allen Seiten. Gestoßen, was Story, was Schauspielerisches und auch sonst so angeht.
Ja.
Und hier Khaleesi hat ja, glaube ich, auch in Terminator Genisys nicht die großen Weintrauben abgeräumt. Also irgendwie scheinen die, naja. Aber bei Terminator hätten wir wahrscheinlich alle mitgemacht, weil wenn du da ein Drehbuch hingibst, ist das wahrscheinlich, kann man dir das nicht übel nehmen, dass man sagt, naja, ich dachte, dass das ein Erfolg wird.
Ja, und es ist auch, manchmal will man ja vielleicht auch als Schauspieler einfach Sachen machen, weil man irgendwie
Geld bekommt.
Die geil, naja, so. Oder weil man sie geil findet. Also weil man einfach sagt, oh, ich hab Terminator geliebt. Keine Ahnung, was ihre Motivation da war.
Ja, ja, klar.
Weil Geld braucht sie bestimmt nicht mehr.
Nee. Naja.
Ja.
Sind wir bereit?
Wir sind ready. Jetzt okay. Kannst du.
Also, Ned und Varys, ich entschuldige mich nochmal, dass ich immer mit Varys gesagt habe, im Kerker. Die Szene kennen wir ja. Also es ist ja quasi, Varys hat offensichtlich relativ viel Freizeit und überlegt sich da regelmäßig sich zu verkleiden und bei Ned rumzuhängen. Warum auch immer.
Naja, aber jetzt ist er.
Nee, sag.
Na, diesmal ist ja irgendwie, wird ja seine Motivation, die wir letzte Woche nicht verstanden haben, so richtig, ein bisschen klarer.
Ja, das stimmt. Und auch insgesamt übrigens sagt er hier was. Können wir einfach gleich sagen, warte. Also, er kommt ja eigentlich erstmal mit guten Nachrichten, dass Sansa sozusagen, ne, für ihn um Gnade gebeten hat, wenn er sie vor dem König niederkniet und bla bla bla, ne? Ned, wie aber immer, anstatt sich da zu freuen oder an seine Familie zu denken, sofort so,
Ehre. Aber es ist mit meiner Ehre.
Ja. Ja. So, insgesamt finde ich das auch nicht okay. So.
Aber das wäre doch eine Lüge.
Ja, und ist doch nicht richtig.
Stark-Männer lügen nicht.
Oh. Hier, ich habe auch in Anführungsstrichen, ich will meine Ehre nicht eintauschen oder irgendwie so. Und ich dachte, was gegen fürs Leben deiner ganzen Familie auch nicht? Wie er da auch nur an sich denkt, also so.
Ja, da ist ja Varys auch zu Recht sehr entrüstet und sagt, sag mal, Freund, was ist eigentlich mit deinen Töchtern?
Ja.
Ich meine, wenn du auf deine Jungs scheißt, okay, aber was ist denn mit deinen Töchtern?
Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, ich habe hier auch zu stehen, dass Varys ist richtig aufgeregt und das so sieht man ihn echt selten. Dass der sozusagen mal aus seiner Rolle so rausschifft und sagt, Mäuschen, jetzt mal richtig Titten auf den Tisch. Bei dir wird's gerade so knirsch am Ende. Da wird und du reißt hier eine unfassbare Traube von Menschen mit rein. Was ist denn los mit dir?
Ja, weil auch Ned wieder überhaupt gar nicht den Überblick hat. Also ich meine, wie auch gut, er sitzt da unten in seiner Zelle, aber er checkt auch gar nicht die ganzen Konsequenzen von den Sachen. Ich glaube manchmal schon bis zum gewissen Punkt begreift er schon, was es auch bedeutet, dass Rob irgendwie mit seinen Bannermännern irgendwie losgezogen ist. Der hat auch so, der war doch gestern noch ein Kind.
Ja.
So, ja, was hast du denn aber erwartet, was passiert, wenn man dich hier einkerkert und des Verrats bezichtigt? Was glaubst du denn, was deine Familie macht?
Mhm.
Schön im Norden sitzen und sich ein duftes Leben machen? Also das ist so, er erkennt irgendwie die Konsequenzen, aber er hat auch wieder nicht den ganzen Überblick, was es halt bedeutet, wenn irgendwie die Starks gegen die Lannisters reiten und gleichzeitig die hier Stannis und seine Leute auch noch bereitstehen und auch am liebsten noch mitmischen müssen. Er begreift, also man muss ihm das halt wirklich alles vorbuchstabieren.
Na und vor allen Dingen hat er ja nun gerade von allen Protagonisten oder von allen Playern in diesem Spiel die meiste Zeit darüber nachzudenken. Weißt du, wenn der unglaublich busy wäre, hier Telefon klingelt, immer kaufen, verkaufen und so, dass er nicht die Zeit hat, sich mal hinzusetzen und mal das bis zum Ende durchzudenken, was er entscheidet oder nicht entscheidet. Okay, aber er hat nun wirklich gerade richtig fett Zeit. Ja. Aber trotzdem denkt er einfach irgendwie null an seine Kinder. Also so.
Ja, und auch null daran, was es halt bedeutet, wenn er sich nicht beugt.
Ja.
So, also für das Reich auch. Also es ist ja, Varys geht's ja auch nicht nur um die Kinder, sondern dem geht's ja ganz offensichtlich tatsächlich um das Reich. Warum auch immer.
Weißt du, was ich an der Szene zum ersten Mal begriffen habe? Wissen ja, bin ich wenigstens nett voraus, vielleicht einen anderen nicht, weil alle es schon vorher begriffen haben. Aber ich dachte ja vorher immer, Varys ist quasi, dem ist das Reich am wichtigsten, ne? So dieses Und Littlefinger ist halt am wichtigsten, dass möglichst irgendwie alles in Chaos versinkt und er dann der Herrscher ist Chaos, weil er der Einzige ist, der noch durchsieht oder auch alles ausgelöst hat und so weiter. So, und ich dachte, naja, theoretisch könnten die ja auch zusammenfinden, weil wie auch immer. Jedenfalls, aber jetzt verstehe ich, weil er zum ersten Mal und meiner Meinung nach auch zum einzigen Mal, aber das muss überhaupt nichts heißen, meiner Meinung nach in dem Fall, sagt er, er will Frieden.
Ja.
Weil das hat er ja, das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Und das heißt ja, dass die tatsächlich, weil Littlefinger will ja Chaos, also im Prinzip Krieg, und Varys will Frieden. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die beiden ja sozusagen dann diese beiden Dinge repräsentieren und dann natürlich nie zusammenfinden können und immer nur, was der eine plant, muss dem anderen automatisch schaden, weil der eine will Krieg und der andere will Frieden. Und das ist mir in dem Moment so klar geworden. Und ich sehe diese beiden Figuren jetzt deswegen total anders. Und jetzt gibt's vielleicht unter euch Hörern zu Recht einige Facepalmer, die sagen, okay, Maria, 2598 Monate zu spät am Bahnsteig, aber wir haben ja gewartet auf dich.
Ich finde das gar nicht so offensichtlich, also was Varys will, weil er lässt sich ja, also er lässt sich, er sagt ein paar Sachen, aber lange, guck mal, lange wussten wir beim Schauen auch nicht, wem man hier vertrauen kann und so, dass wir inzwischen Varys vertrauen, liegt ja an einfach bestimmten Entscheidungen, die er später trifft.
Aber ich vertraue ihm gar nicht.
Naja, dass wir seinen Motiven vertrauen.
Ich glaube, er ist bereit, trotzdem einige sehr unvertraubare Sachen auf dem Weg dahin zu tun.
Ja, nee, ich meine, dass wir seinen Aussagen vertrauen, dass wenn er sagt, er will Frieden, dass wir das glauben.
Naja, ich glaub's ihm, weil er es in der Situation hier sagt.
Ja, und weil du ihn inzwischen erlebt hast, dass er halt auch die Dinge tut, also dass er Dinge halt tut, um, also er bleibt halt konsequent bei seiner Schiene. Ja. Und er ist halt immer noch loyal den Targaryens gegenüber. Ich hatte mal ein bisschen, weil mich das so unruhig gemacht hat, dass Varys und Viserys und Daenerys alle so ähnlich klingen.
Ja. Bist du mal in die Recherche gegangen?
Ja, ja. Es gibt niemanden, glaube ich, der diese Theorie hat, dass er ein Targaryen ist. Leider.
Also, aber interessant.
Weil er hat irgendwie
eine Backstory.
Ja? Ja. Er hat halt irgendwie eine Backstory. Er kommt halt auch von drüben. Also ich glaube, das ist das. Dadurch, dass er aus Essos kommt.
Aus dem Westen. Hat er rüber gemacht.
Aus dem Osten. deswegen, ich glaube, daher kommt diese Namensähnlichkeit auf jeden Fall. Und es gibt aber ein paar ganz andere spannende Theorien, da muss ich jetzt echt die nächsten Staffeln so aufpassen. Da gibt ja Theorien. Du kennst doch diese Aussage, dass der Drache drei Köpfe hat, ne?
Ja.
Bitte?
Ja.
Nee oder ja?
Ja.
Sorry, das kam gerade. wer glaubst du, sind die drei Köpfe? Mal angenommen, dass das ein Bild ist, was tatsächlich aufgegriffen wird.
Da müsste ich jetzt so lange drüber nachdenken, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das jetzt Quatsch wäre.
Naja, dann denk mal drüber nach, kannst dich auch mal ein bisschen einlesen und dann vielleicht in unserer nachfinalen Staffelfolge können wir ja mal über sowas reden.
Okay. Theorien.
Yes.
Genau, aber dann kommen wir jetzt zur nächsten Szene, ne? Mhm. Also im Prinzip unterm Strich, Varys warnt ihn nochmal oder legt ihm was ans Herz und Ned reagiert sehr neddig. Nächste Szene ist, Theon schießt einen Raben ab. Über die haben wir ja letztes Mal auch ausführlich gesprochen, wie die wohl nach Hause finden und woanders sind und ob die Leute dann immer, da drüben ist ein Raben zu Hause, wir müssen da campen. Oder wer da wen kontrolliert. Ob die Raben vielleicht im Prinzip hinter den Kulissen alle Strippen ziehen. Und das ist aber irgendein langweiliger Geburtstagsgruß oder so. Jedenfalls hängen die ganze Führungsgruppe von Rob hängt offensichtlich einfach so ein bisschen am Waldrand rum. Mhm. Und hinter ihnen stehen auch die ganzen Krieger so ein bisschen, okay, die quatschen, was passiert jetzt hier? Und es wird
die stehen darüber, in der Nähe der Twins, oder?
Genau. Und es wird darüber gesprochen, wie kommen wir denn jetzt darüber, was ist unsere Taktik? Theon wieder am Aufwiegeln, wie immer.
Der ist auch einfach ein bisschen doof.
Ja, ja.
Also,
fahrt rüber, macht alle platt. Aber ist schon geil, wie er mittlerweile so komplett ignoriert wird. Es spricht überhaupt niemand mehr mit ihm. Ja, ja. Also. Ja, also da wird jetzt sozusagen so ein bisschen überlegt, wie man es macht und wie man vorgeht. Und dann
entscheidet Catelyn doch irgendwie, dass sie das regelt.
Genau,
oder?
Genau. Weil sie sagt, sie kennt ihn halt einfach schon am längsten und er wird ihr nichts antun. Weil eine Sorge ist auch, wenn Rob da jetzt alleine reingeht, dass der vielleicht schlechte Laune hat und ihn irgendwie umbringt oder wie auch immer so.
Ja. Und naja, nicht ganz unberechtigt, diese Sorge.
Absolut, absolut. Und Cat sagt halt, naja, wenigstens das wird mir wahrscheinlich nicht passieren. Und alle so, was kannst du nicht machen? So, und ich dachte, oh, naja, das wird wahrscheinlich wirklich nicht passieren, Leute. Also das habe ich jetzt auch nicht geglaubt.
Hm.
Und dann lernen wir den creepy Walder Frey kennen. Sofort eklig.
Ja, und ich möchte nochmal auf unser Spiel zurückkommen. David Bradley. Harry Potter oder Doctor Who?
Na, der ist ja bei Harry Potter der Typ, der die Regeln an die Wand kloppt. Der Hausmeister mit der Katze, oder?
Genau. Und er war außerdem in Doctor Who. Und er war sogar mal Doctor Who. Es gibt nämlich eine Folge, also einen Film, der heißt An Adventure in Time and Space. Da geht es irgendwie um den ersten Doktor, die Geschichte, wie Doctor Hubert entstanden ist. Und da spielt er den.
Doctor Who? Hast du gerade Doctor Who gesagt?
Nee. Das ist unsere schlechte Verbindung.
Genau.
Auf jeden Fall, also der hat, und der war in Broadchurch.
Ah ja, also der hat die große Runde gemacht. Ja. Stimmt, der war doch in Broadchurch, ja, ich erinnere mich.
Genau, und in der Cornetto-Trilogie war er auch, zumindest in zwei von dreien. Und also der ist wirklich, und ich gucke den auch total gerne. Ich finde den fantastisch.
Ja.
Das ist der, also ob creepy oder armselig oder bemitleidenswert, also der kann nicht.
Ja.
Der kann.
Ich sag mal, Romcoms Honeyboy vielleicht nicht, aber...
Naja, also so ein Surfer-Dude ist er vielleicht jetzt auch altersmäßig nicht mehr ganz, aber...
Auf jeden Fall stellt er sich mit folgendem Satz sehr gut vor. Deine Mutter würde noch Kühe melken, wenn ich dich nicht in ihren Bauch gespritzt hätte.
Ja, oh Gott.
Das ist schon mal classy Walder Frey. Der ist, glaube ich, also... Der wird, glaube ich, auch nie eingeladen. Der beschwert sich ja, dass er nie eingeladen wird und auch nie Leute zu ihm kommen. Weil der, das ist ja einfach, das ist so richtig der unangenehme, furchtbare Onkel, der dann wurde immer nur so, oh Gott, oh Gott.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass der noch lebt. Der hat so viele Kinder. Darunter sind ein paar kräftige Söhne.
Ja.
Warum hat den noch keiner hinterrücks erdolcht? Also warum? Warum? Warum lebt der? Warum darf der? Warum?
Keine Ahnung.
Warum? Weißt du, ich meine, die sind ja nun wirklich genug Leute, auch ohne ihn irgendwie die Twins halten zu... Also die Twins sind ja sowieso super gelegen, schön am Trident und weiß ich nicht was, ja?
Ja.
Also was ist da, warum? Warum
keine Ahnung. Der? Who knows? Vielleicht hat er einfach seine Kinder immer so... Man kann ja auch Leute so psychisch manipulieren, dass das halt nicht passiert.
Ja.
Naja.
Na gut, machen wir weiter. Ich finde den aber auch super creepy, also...
Genau, also im Prinzip... Nölt auch er rum, beschwert sich und dann ist es aber auch schon vorbei. Und wir erfahren später, was da rauskam bei diesem Treffen. Auf jeden Fall hat der Cat nicht umgebracht, das kann man vielleicht schon mal vorgreifen. Im Prinzip sind wir damit auch fertig im Twin Tower und die haben sich wahrscheinlich irgendwie einigt, aber was und wie, das, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil uns das nicht mehr verraten wird. Nächste Szene sind wir jetzt an der Mauer. Und ich habe hier als erstes zu stehen, oh, weil Onkel Mormont Johnny ein Schwert schenkt.
Ohne Scheiß, diesmal war ich das erste Mal verwirrt und habe gesagt, wer schenkt denn gerade Rob da ein Schwert und warum kriegt Rob ein Schwert geschenkt? Das erste Mal passiert, dass ich wirklich irgendwie 5 Sekunden gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass es nicht Rob ist, sondern John.
Weißt du, was ich dachte? Ich hatte so eine ähnliche Frage wie du, aber aus einem anderen Hintergrund, und zwar, dass ich schon noch nie verstanden habe, auch beim ersten Mal hören nicht, gucken nicht, warum der ihm ein Schwert schenkt.
Also
weil ist jetzt nicht so, dass die seit 20 Jahren abhängen und John immer macht, was man ihm sagt, oder irgendwas überhaupt glatt läuft mit ihm. Und
er hat ihm jetzt das Leben gerettet.
Ja, aber dafür sind die doch auch da irgendwie alle da. Also
weißt du, ich glaube, das ist zumindest,
das Schwert, was er eigentlich seinem Sohn und seinen Familienschwert und so, und dann hat er ihm dann noch was Hübsches draufschnitzen lassen. Also ich fand das fand ich schon immer so ein bisschen, naja, wir lassen mal die Kirche im Dorf, du kannst ihm ja einen Tag freigeben oder so, aber...
So eine Urkunde für die Wand.
Ja. Aber er braucht natürlich ein ordentliches Schwert. Ich verstehe schon, warum das so passiert, dass wir sozusagen, dass irgendwie... Alle wichtigen Männer und Arya haben irgendwie so ihr Schwert, was so viel bedeutet.
Wie heißt Longclaw im Deutschen, das Schwert? Ist dir das aufgefallen?
Okay. Nee. Ich glaube, die nennen das auch in dem Moment gar nicht, oder?
Na, also im Englischen ja. In der Original.
Dann habe ich's irgendwie verpasst.
Na, ist ja nicht schön.
Ja. Ich habe gerade nochmal überlegt, aber fällt mir nicht ein. Müsste ja dann, wenn sie ihren Übersetzungsstandards treu bleiben, Langkralle. Genau.
Ja, Langkralle. Ja. Klaue.
Ja.
Ja.
Da wird jetzt auch zum ersten Mal so nebenher, aber das hatte ich beim ersten Mal gucken auch noch überhaupt gar nicht gecheckt, über Jorah gesprochen.
Ach. Ach, stimmt. Ja. Gut.
Also er sagt, das gehört eigentlich... Ja, er sagt auch, er nennt auch seinen Namen, sagt, sollte eigentlich mein Sohn Jorah gehören, aber der hat die Familie in Ungnade gestürzt, hatte aber die Ehre, wenigstens das Schwert hier zu lassen. Also John trägt jetzt Jorahs Schwert eigentlich.
Ja, krass, okay.
Er hat nur den Kopf hat er neu machen lassen.
Ja, weil es vorher ein Bär war und das macht ja keinen Sinn.
Ja. Und dann gibt's aber trotzdem von Onkel Mormont auch noch mal ein bisschen auf den Deckel, so, du und Alyssa, ihr müsst euch verstehen, ihr müsst Freunde werden.
Und deswegen habe ich den jetzt mal ganz weit weggeschickt.
Ja, also das ist eine relativ kurze, aber sehr herzerwärmende Szene, wo man merkt, dass die beiden jetzt auch so ein bisschen bonden und vor allen Dingen John jetzt mittlerweile auch für Onkel Mormont weit mehr ist als nur ein was ist das? Knappe ist das ja nicht.
Kämmerer.
Ja, genau. Und dann ist kurz Szene in der Kantine, wo alle ganz aufgeregt sind. Schwert, 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 Schwert. Und das alle sehen wollen. Und John und Sam die Aufregung nutzen und Sam ihm erzählt, dass Rob in den Krieg zieht, worauf John natürlich nichts außer super guten Entscheidungen und Ideen im Kopf hat. Man sieht ihm schon an, er spricht das noch her nicht so aus, aber du siehst ihm schon an. Du willst jetzt los, alle hier wieder mal liegen und sitzen lassen, wie alle 2 Minuten. Nicht mal das Schwert und diese Bonding-Szene. Naja.
Ich hab zu der Szene tatsächlich nicht, weil, ja.
So, dann ist jetzt die nächste Szene, die ich eigentlich ganz interessant finde. Also wir sind jetzt sozusagen wieder zurück bei Rob und Cat, die ihm jetzt erzählt, was sozusagen der Preis war. 20 ja. Kamele und 3 Papageien waren es leider nicht. Sondern sie hat einfach ihren Sohn verkauft. Und da fand ich es so interessant. Und Arya übrigens auch.
Ja, und Arya.
Wann ist das denn mal passiert in der Geschichte von Märchen oder Erzählungen, dass die Mutter ihren Sohn verkauft und nicht der Vater seine Tochter? Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Ja. Ich fand es vor allem interessant, wie Theon sich amüsiert hat, dass Rob jetzt irgend so eine Olle Frey heiraten muss.
Ja.
Musste ich sehr lachen. Weil er sich das schön, auch nur schwer verkneifen konnte.
Schön einen abgekichert. Ja. Genau.
Auch eine der folgenschwereren Entscheidungen.
Die ja aber erstaunlich, ich sag mal, unstarkig von Rob aufgenommen wird, indem er es einfach okay findet, mehr oder weniger.
Ja, also ja gut, okay findet er nischt, aber ich glaube, er sieht, dass das... Also ich habe aber eher so das Gefühl, dass er so denkt, dass er so teenagermäßig denkt, weil so habe ich in dem Moment auch gedacht, so, naja, klar, kann er erstmal zustimmen. Gucken wir dann doch mal, was dann ist, wenn es überhaupt so weit ist, wenn der Krieg vorbei ist. Kann ja noch ein bisschen dauern hier.
Ja, weißt du? Und diese Zeit, die du dort nutzt, er auch tatsächlich außerordentlich dumm.
Naja, ja, also ich halt glaube, so, er denkt halt irgendwie, ja, ach Quatsch, na klar, stimme ich dem zu, was soll denn sein? Was soll, ja,
ich hatte,
was,
aber
was
ich hatte,
nicht, also.
Ich hab ehrlich gesagt eher erwartet, dass er so, Mama, ich will nicht. Also, jetzt, also die Mittelalter-Fantasy-Version davon.
Ja, aber das, also ich glaube, da ist er dann wieder zu schlau genug, also er ist ja, man merkt ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das schon in dieser Folge ist oder erst in der nächsten, dass er ja nicht ganz unbegabt ist. In so taktischen, strategischen Entscheidungen. Er kann ja so ein bisschen was. Ja. Er ist halt nicht verschlagen genug, aber er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, er erkennt schon in dem Moment, dass das jetzt gerade Not tut. Und also gefallen tut ihm das, glaube ich, nicht. Aber er, also, und ich glaube wirklich, dass er denkt, naja, klar, mach ich das. Interessiert doch eh keinen.
Aber diese Argumentation, die du gerade hast, die alle gesunden Menschen mit gesundem Menschenverstand auch folgen würden, das muss er halt machen jetzt in der Situation. Deswegen macht er es. Ist ja keine Logik, den die Starks normalerweise folgen. Deswegen nur meine Verwunderung. Aber du hast natürlich recht. Was ich mich auch gefragt habe in der Szene ist, müssen eigentlich alle, die von Norden nach Süden wollen, irgendwen von Walder Frey heiraten? Oder kann man da auch mal so rüber?
Ich weiß gar nicht. Also ich habe die Karte nicht im Kopf. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man irgendwie unbedingt immer über diesen Fluss muss. Ich rufe
vielleicht
jetzt
nur, wenn
Karte,
du so viele Leute hast oder so. Ich habe mich halt gefragt, weil ich meine, die Kingsford und so, die Leute gehen doch da dauernd von, also von Norden und Süden und umgekehrt. Da muss doch Walder Frey nicht jedes Mal einen wegheiraten müssen, oder? Also, ich meine, stell dir vor, Joren hätte jetzt mittlerweile 18 Frauen oder was?
Ich weiß es tatsächlich auch nicht genau, wie da die Kartenlage ist.
Aber klärt uns mal auf. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich gucken, aber...
Na, ich gucke jetzt gerade.
Ach so. Die Theorie von mir war, dass es wahrscheinlich vielleicht nur diese eine breite Brücke gibt, wenn du jetzt so viele Leute hast. Wobei ich dann nochmal überlegen würde, okay, dann würde ich vielleicht lieber etwas länger brauchen und nicht jemanden heiraten, ohne ihn jemals gesehen zu haben.
Ich glaube, das ist da so eine Enge, aber das müsste man sich, also das, da würde ich nochmal, also wenn es jemand weiß und uns erklären kann, wäre ich total dankbar, sonst lese ich mir das auch nochmal durch.
Ja.
Wie das funktioniert. Weil das ist halt schon so eine Enge, über die man, das ist eher aber zwischen, nicht zwischen Norden und Süden, sondern die Twins verbinden den Westen und den Osten. Quasi auf dem Weg nach King's Landing musst du halt da einmal drüber, weil danach sieht es, glaube ich, also sieht es so aus, als käme man da nicht gut durch.
Hm. Und vielleicht, du meinst, also, hast du vielleicht so Leute wie so Einzelwanderer sowas irgendwie dann einfach durchlassen. Also so,
ja.
Vielleicht zahlt man.
Also du musst da halt nicht lang. Die Kings Road führt halt rechts davon. Also im östlich von dem Fluss entlang, über den die Twins rübergehen. Das heißt, aber ach so, das könnte aber vielleicht sein, dass die aus Casterly Rock kamen, die anderen. Die kommen jetzt von, weißt du, wenn Rob von der Kings Road kommt.
Ja.
Und die anderen kommen irgendwie aus Casterly Rock, was dann würde das Sinn machen. Aber auch nicht so richtig. Also irgendwer muss mir das nochmal erklären, wie diese Kriegslogik da funktioniert.
Warum wir darüber müssen, ne?
Ja, warum das habe ich, also ich gucke jetzt hier die ganze Zeit auf die Karte. Sorry,
ja, ich habe die auch mittlerweile offen, weil die Kings Road führt ja so eigentlich easy, vielleicht können sie auch die Kings Road einfach nicht gehen mit so einer.
Ja, das glaube ich nicht, also das ja. Ich glaube, es geht halt irgendwie um die Schlacht, dass die ja irgendwie abfangen wollen oder irgendwie.
Oder sie müssen halt in die Riverlands, dann müssen sie rüber. Weil sie vielleicht wollen sie zu River Run wegen Cats Familie und deren Truppen.
Ja, ich weiß es ehrlich. Ich weiß halt auch nicht. Dann müssen sie da rüber. Ja. Also man müsste halt jetzt mal so eine Karte haben, auf der man sieht, wo die sich gerade alle befinden. Das wäre mal hilfreich, weißt du?
Das stimmt.
Also wo jetzt genau das Lager von Tywin ist und wie die überhaupt alle von A nach B kommen. Ich meine, das ist ja auch
was
schon wieder dieses Beam.
Ist.
Ja, genau. Ich meine, wo ist denn die Eerie?
Die Eerie ist da ganz rechts. Ein Stück unter den Twins, aber ganz rechts auf der Karte.
Ganz rechts, ein Stück da drunter. Siehst du, sehe ich schon nicht.
Na, ganz rechts, also ganz im Osten von dem Kontinent. Die Finger siehst du doch, ne? The Fingers?
Ja, die Finger sehe ich. Ja.
Und da ist ja dann da drunter so ein Fluss und da drunter in der Mitte so. Über der Bay of Crabs.
Ah, warte. Ja. Die Bay of Crabs habe ich. Dann ist hier vielleicht auf der Karte die Eerie nicht eingezeichnet. Ah, okay, Vale of Arryn habe ich. Aber ach doch, da. Ich habe es. Alles klar. Danke. Tyrion ist ja auch irgendwie von der Eerie ganz easy peasy zu Tywin gekommen. Ohne also längere Verzögerung.
Ja, na, das wissen wir ja immer nicht, ne?
Also ich werde das mal recherchieren, diese ganze Strategiesache, weil das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, dass man das überhaupt gar nicht nachvollziehen kann so richtig. Mhm. So, aber das ist jetzt schon, ich glaube, da gehen wir schon ins Hardcore-Nerdige rein.
Ja, aber ist doch geil. Es gibt übrigens auch eine Karte, die müssen wir wahrscheinlich mal raussuchen, wo man einstellen kann, an welcher Staffel oder an welchem Punkt im Buch man gerade ist.
Oh,
und dann
okay.
Wird dir auf der Karte genau gezeigt, wer wo gerade ist.
Oh, das ist perfekt. Das brauchen wir eigentlich. Such das mal raus und
schicke ich dir dann.
Mach mal. Ja. So, jetzt machen wir aber mal.
Aber ihr könnt uns ja auch helfen. Also ich finde es ja auch gut, wenn die Hörer mitmachen.
Ja.
Wisst ihr, wir können ja auch nicht alles alleine machen. Genau, also im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, können sie jetzt durch und es gab ja noch andere Bedingungen, irgendwie ein Sohn soll er als Knappen nehmen und dann bald zum Ritter machen. Arya wurde auch verheiratet direkt, da habe ich überhaupt gar nicht gezuckt, weil das könnte weiter entfernter von irgendeiner passierenden Realität gar nicht sein.
Die auch irgendwie auch denken, dass Arya das schon macht. Also es wird ihr vielleicht nicht gefallen, aber das macht die schon so. Ihr kennt eure Tochter nicht besonders gut.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ich habe doch das Gefühl, dass die gerade da wahrscheinlich einfach alles versprechen. Im Buch ist es auch noch mehr, da nehmen sollen sie auch noch zwei Kinder als Wardens aufnehmen, so wie Theon an, und die dann in Winterfell so ausgebildet werden. Und das findet Catelyn aber ganz gut, weil die so alt sind, so ein bisschen dazwischen, zwischen Rickon und Bronn, dass die da ein bisschen was zu spielen haben.
Ja, naja, es macht ja auch, also es ist ja auch alles ganz logisch, also wie Walder Frey auch sagt, er hat halt so viele Kinder, er muss sie halt irgendwie loswerden.
Ekligster Typ der Welt. 15 Jahre ist seine aktuelle Frau. Und wahrscheinlich seine Tochter.
Ja.
So. Castle Black. Ja. Wir erfahren über Maester Aemon und John.
Ja. Die Szene musste ich zweimal gucken. Tatsächlich, weil da so viel so gut dran war. Habe ich direkt zweimal geguckt.
Da wird auch eine Menge Info übertragen.
Mhm.
Im Prinzip kriegt John eine Lektion darüber, was es heißt, ein Wächter der Mauer zu sein.
Ja.
Mit dem fantastischen Satz, Liebe ist der Tod der Pflicht. Das ist quasi genau Gegenteil Motto zu meinem Leben. Weil das ist ja für mich, wenn mir das hinknallt, so nach dem Motto, ne? Machen wir das jetzt so? Ich sage, und tschüss. Ich verlängere mein Abo hier nicht. Im Prinzip ist die Lektion, fühle nie irgendwas.
Ja.
Und dafür guck schön auf deine Pflicht. Und dann finde ich so lustig, dass dieser offensichtlich 185.000 Jahre alte Mann, dem jungen Rob tatsächlich John? tatsächlich passierte Lektionen erzählt und ihm versucht, auch relativ empathisch so zu erklären, wie es läuft, damit er daraus seinen Rückschluss zieht und John, weiß nicht, warum ich das gerade hab, tatsächlich sowas sich abwendet und einen auf, keiner versteht mich, sie wissen irgendwie, ihr wisst ja nicht, was ich durchgemacht habe, und wo ich sagte, ernsthaft?
Er hat dir gerade erklärt, dass er es weiß.
Genau, erstens das. Und so einen auf, ich habe in der Sache, die ich gerade fühle, mehr Erfahrung als du, ist halt so geil, weil nein, der Mann ist 185.000 Jahre alt und du 16.
Ja, und vor allem ist er ja nicht irgendwer, also wir erfahren halt auch, wer Master Aemon wirklich ist. Und also, dass er ein Targaryen ist, und zwar der Sohn, also er ist der Onkel des verrückten Königs, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig... Also er ist irgendwie, sein Vater war Maker, dessen Sohn Aemon und dessen Sohn Aerys. Ne? So, damit ist er der Onkel vom verrückten König. Weil der Vater des verrückten Königs ist sein Bruder. So, genau. Und als seine, und er ist halt irgendwie, erblindet, ne? Der Schauspieler ist ja übrigens auch blind. Oder so gut wie. Der ist halt erblindet und deswegen halt irgendwie zur Zitadelle gekommen und Meister geworden. Und konnte halt dann nichts machen, als seine ganze Familie getötet wurde. Und das ist ja eigentlich der Rat, oder das ist ja das, was er irgendwie John mitgibt, so, ich weiß, wie es dir geht. Und triff deine Entscheidung, aber was immer du entscheidest, du musst damit für den Rest deines Lebens leben. Ja. Wenn du gehst, ist dein Leben nicht lang.
Und vor allen Dingen, die Story, die er ihm erzählt, ist ja sogar noch krasser. Also klar ist natürlich krass, dass sein Vater umgebracht wurde, aber bei dem war es ja die ganze Familie und kleine Kinder und so. Und er ist trotzdem an der Mauer geblieben. Und das...
Ja.
Also er hat sozusagen noch eigentlich viel größeren Schmerz erlebt, ja. Und dass John danach immer noch sagt, aber ihr versteht nicht, was ich durchmache, ist so, naja, doch. Übrigens, der Unterschied zum Buch ist, wenn ich kurz mal einen Buchunterschied nennen darf. Im Buch sind sie, Maester Aemon und hier Aegon, Großvater und Großonkel, und in der Serie sind sie Vater und Onkel.
Ah, okay.
Also sie haben im Buch noch eine Generation dazwischen geschaltet.
Ah, okay.
Weil ich glaube, der ist im Buch auch noch älter.
Wie noch älter? Was halt
ein bisschen Fantasy ist. Wahrscheinlich haben sie es so ein bisschen realistischer gemacht, sozusagen.
Okay. Ja, aber noch älter als der geht ja bald nicht, also.
Nee. Auch nicht mal im wahren Leben, also auch als Schauspieler. So. Ich fand übrigens immer schade, wie wenig, also weil das, ich fand es voll die krasse Info damals, dass er ein Targaryen ist. Ja,
fand ich auch.
Weil dann ist er auch mit Dany verwandt und so weiter und so fort, ne? Und irgendwie ist ja unsere Info oder auch vom Gefühl, dass es eigentlich fast keine Targaryens mehr gibt, so. Und, dass er sogar mal Königsanwärter war. das einfach abgelehnt hat. Und ich war immer enttäuscht, wie wenig das irgendwie nochmal eine Konsequenz hatte oder so.
Ja, dass er nicht, also ich dachte auch immer, er hätte vielleicht Wissen, also ich bin eigentlich immer fest davon ausgegangen, dass er Dinge über John weiß, weißt du? Und weil er halt ein alter Targaryen ist, dass er halt Sachen weiß, aber scheinbar.
Ja.
Also wenn er sie wusste.
Na, oder ich dachte auch, ich dachte auch, dass der irgendwann mal mit Daenerys in Kontakt kommt und sozusagen ihr was über Drachen beibringt. Ja, oder irgendwas. Er bringt Sam bei und ja, so. Ja. Weißt du, irgendwie, dass es da irgendwie sich mal auszahlt, dass die verwandt sind und er fast König war und Drachen und so weiter und so fort.
Aber er ist einfach nur ein alter Sack an der Mauer irgendwie, ne?
Ja, und das hat sich so im Sande verlaufen, diese krasse Info von Nick. Fand ich schade. Aber, weißt du, Frieda, das Leben ist manchmal einfach, wie mein Vater immer gesagt hat, das Leben ist hart, aber ungerecht. Ja. Jetzt sind wir schon, ey Frieda, ohne Scheiß, ich merke mir nicht, ob es Essos oder Essos ist. Essos.
Zwei S.
Essos. Wir sind jetzt, wir sind in Essos. Braucht da mal eine Eselsbrücke. Eine Esselsbrücke. Ja, also Khaleesi sieht Drogon vom Pferd fallen. Ja. Drogo, was natürlich gar nicht gut ist, weil Pferd auf dem Pferd sitzen ist ja immer das Ding bei denen. Deswegen war es ja auch so eine große Demütigung vor den.
Ja, wer nicht reiten kann, ist kein.
Genau,
Kahl.
Aber überhaupt wer nicht reiten kann, ist auch kein Dothraki, weil deswegen, als Viserys da den Rest des Tages zu Fuß laufen musste, war das ja schon so eine krasse Demütigung.
Ja.
Und ich habe, weil ich die schlauste Person der Welt bin, gerade aktuell meine ganzen Game of Thrones Blu-rays bei Nils, weil ich schlauerweise sagte, hey, ich bin die Woche bei Nils, dann gucke ich das alles da, jetzt bin ich ja aber doch wieder hier und habe die nicht wieder mit hergebracht, musste ich es also im Internet gucken. Und da gab es keine Untertitel. Ich habe keine Ahnung, worüber die da gesprochen haben. Ich habe nur das Rakisch gehört. Offensichtlich dachte dieser Anbieter, ja, das können die schon.
Ja, also in der Szene geht es tatsächlich darum, dass er vom Pferd fällt und halt der Quotho heißt der, glaube ich, der rangniedrigere, irgendwie sagt, ja, wer kein Karl ist, der kann, wer nicht reiten kann, ist kein Karl. Dann sagt Khaleesi, er ist nur müde, wir schlagen hier unser Lager auf. Er sagt, nee, das ist kein Platz für ein Lager und sie bestimmt es dann aber einfach. Und er sagt so, pass mal auf, Mädchen, von dir lasse ich mir schon mal gar nichts sagen. Und sie gibt aber einfach weiterhin Befehle und er hat gesagt, so pass mal auf, Mädchen, wenn er kein Karl ist, bist du auch keine Khaleesi, dann bist du hier gar nichts mehr und wollen wir doch mal sehen. Und da baut sich halt so richtig so die Spannung auf, dass Daenerys tatsächlich in Gefahr ist, wenn Drogo nicht fit ist und nicht am Start.
Ja.
Weil denen das dann relativ Latte ist, wer sie ist, woher sie kommt und ob sie jetzt dreimal eine Drachenmutter ist, das interessiert da keinen.
So krass, wie man nur weil irgendwas anderes passiert, von einem Moment auf, ich kann euch sagen, was ich will und ihr müsst es machen. Zwei Sekunden später kann ich sagen, was ich will und überhaupt niemand macht mehr was.
Naja, und es ist ja auch noch nicht lange her, dass sie sie gefeiert haben, weil sie seinen Sohn in sich trug. Ach so, das, ich weiß nicht, das kommt, ob das in der Szene schon kommt oder später auch. Sie sagt dann auch so, ich trage den Hengst, der die Welt erobert oder was, in mir. Wo er dann sagt so, das ist uns egal. Also, Der ist dann auch nichts mehr wert, wenn Drogo nicht mehr ist, quasi.
Ja.
Also.
Ja, es gab drei Szenen, in der Folge, die für mich nicht übersetzt wurden. Deswegen weiß ich nicht, ob es später kam oder nicht.
Naja, ich versuche mich da mal dran zu erinnern, wenn wir dann weiterkommen.
Genau. Also, ich kann nur, in allen drei Szenen war die Stimmung nicht gut.
Nee.
Das war ganz das klar. auszumachen. So. Jetzt sind wir schon wieder, das war nur eine kurze Szene, in Camp Lannister.
Mhm.
Tyrion Tywin, das ist die Szene, wo Tyrion, glaube ich, sich dazusetzt, als die da gerade Kriegsrat halten.
Ach, und dann sagt er was Schlaues?
Nee, das kommt erst später, kommt ja erst nach der Schlacht. Nee, es ist vor der Schlacht. Und da sagt irgendwie Tywin was total Blödes zu ihm, also irgendwie so nach dem Motto, dass er halt er ist an der ersten...
Ja, er soll mit den Hügelvölkern irgendwie in der ersten Reihe kämpfen, ganz vorne.
Genau, also an der Front sozusagen kämpfen und blöd im Sinne von jetzt aus Tyrions Perspektive, dass er das halt blöd findet, aber nicht im Sinne von dumm. Ey, was ich nur aufgeschrieben habe, da habe ich irgendwie den Inhalt vom Gespräch nicht aufgeschrieben, aber dass man hier nochmal ganz krass merkt, wie die Beziehung läuft zwischen den beiden, dass Tyrion, der in anderen Szenen ja mehr oder weniger immer auch die intellektuelle Oberhand hat und auch rumkommandiert, auch wenn man sich so denkt, ob das hier so gut ist, dass der sozusagen auch einfach an vielen Stellen ein arroganter, machtgewöhnter Lannister ist. Ja. Aber sobald halt sein Vater da ist, wird der halt irgendwie zu so einem 13-jährigen Teenager, weil er sagt halt irgendwann und dann steht er so bockig vom Tisch auf und so. Wie so, ne, ne, ne. Und knallt sein Glas hin und geht dann, watschelt dann so weg.
Allerdings ist halt der Szene finde ich berechtigt. Also, weil...
Ja, total, aber es ist trotzdem
Papi schickt ihn ja mal gerade kurz sterben, also...
Ja. Das ist halt diese krasse Ablehnung, die Tywin Tyrion gegenüber empfindet. Und die aber dann eben später in der Szene, die du gerade angesprochen hast, die dann noch kommt, ja, dadurch wirkt die ja umso stärker.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, deswegen haben wir, glaube ich, die hier auch nochmal drin. Weil eigentlich wissen wir das schon, weil sie das letzte Folge schon beschlossen haben.
Ja.
Und dann kommt Shay. Und Shay hatte ich echt fast vergessen.
Echt? Mhm. Ich hab mich fast ein bisschen gefreut, weil ich irgendwie... also ich weiß, dass sie mich später dann irgendwann genervt hat, aber A, mag ich sie. Ich finde, sie spielt toll. Also der Charakter ist halt ein bisschen schwierig, aber ich mochte halt gerade zu Anfang so diese Dynamik, weil sie halt ja nicht auf den Kopf gefallen ist. Also zumindest zu Beginn nicht so wirkt, als wäre sie auf den Kopf gefallen. Und
ja, die war später echt schlecht geschrieben.
Ja. Eigentlich total schade, weil sie halt, ich finde halt gerade zu Anfang echt so viel Potenzial hatte, so diese, auch später dann diese Dreier-Szene mit Bronn, die macht halt echt Spaß zu gucken, finde ich.
Ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Ich finde die Horror, ich fand die schon immer Horror. Ich fand auch immer, dass die Scheiße gespielt hat und ich fand den Charakter immer ätzend. Aber ist doch gut, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind.
Ich fand die, gerade zu Anfang fand ich die echt gut. Also so ja, die ersten, also jetzt eigentlich hauptsächlich die ersten zwei Folgen, in denen sie auftaucht. Also sie halt da so ein paar Sachen macht, die ich echt, echt gut finde. Und später wird sie halt leider sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, da kann die Schauspielerin dann auch nicht mehr so viel retten.
Nee, aber ich fand auch nie, dass sie gut gespielt hat. Also am Anfang nicht und am Ende nicht. Und das ist so witzig, weil in so, wenn man so diese anderen amerikanischen Podcasts hört, regen die sich über die auch so auf, dass die nicht gut spielt.
Ja gut, dass ich die nicht gehört habe. Weil, also ich kann das halt, also gerade jetzt zu Anfang überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das passt halt zu der Rolle total. Dieses so leicht naiv, aber also naiv tunend, aber irgendwie so leicht angeschlaut, weißt du? Ich finde das nicht verkehrt. Ich mag das eigentlich.
Nee, mir war die von Anfang an so zu arrogant dafür, dass sie eine Prostituierte sein soll. Und aber auf so eine, ich fand dann auch oft eben, hat sich ihr Schlau und Dummsein immer so krass widersprochen, dass die für mich nie rund war. Ich habe mich immer gefreut, am Anfang, als ich auch noch nicht wusste, wie es endet, dass Tyrion jemanden hat, den er so lieb hat und der ihn auch lieb hat. So. Deswegen fand ich das auch immer okay, dass sie sich haben. Weißt du? Aber
ich finde nachher gerade in diesem Trinkspiel wird schon klar, dass die halt irgendwie, naja, aber gut, wenn irgendwie der Rest der Welt gegen mich ist, ich bleib bei meiner.
Nö, ist nicht so. Ist gar nicht so. Den Charakter fanden die auch immer alle gut. Also so. Das war jetzt nur auf das Schauspielerische bezogen. Aber ich mochte die irgendwie nie. Ich weiß nicht warum. Es ist dann vielleicht auch einfach irgendwie schon wie er dann irgendwas erzählt und bei diesem Trinkspiel später und sie immer nur sieht sich anguckt, trink. Oh, das fand ich so, ja, du bist super cool, alles echt? Klar.
Ich fand das gut. Na gut.
Ja. Na, ist halt einfach dann unterschiedlicher Geschmack. Aber da gab es ja auch lange die Theorie, dass die von Anfang an von Tywin bezahlt war.
Ja, das halte ich für Quatsch.
Ich halte es mittlerweile auch für Quatsch wegen der Sache, die ja später noch passiert. Aber die Theorie gab es ja sehr lange, dass die sozusagen von Anfang an mit Tywin im Bett war, jetzt in Anführungsstrichen, ne? Also im später war sie ja dann wirklich mit ihm im Bett. Aber dieses, dass sie da auch. Aber dann, da war die Theorie, hatte ja auch beinhaltet, dass Bronn auch von Anfang an da so sozusagen mit im Spiel war. Ich halte das im, also ich fand die plausibel, weil ich denen auch zugetraut hätte, aber ich glaube, dass wir das dann schon lange wüssten.
Ja, das ist halt auch, also niemand hat Zeit, so viel, also das würde so viel, Tywin hat einfach zu tun auch gerade, weißt du? der hat jetzt keine Zeit, sich nochmal irgendwie einen Plot auszudenken, wie Anno dazumal für Tyrion, weißt du? Und nur um ihm quasi eins auszuwählen, also nur um seinen Sohn zu demütigen.
Nee, ach so, nee, ich dachte, die Idee dahinter wäre eher, dass er die dann wahrscheinlich alle 2 Wochen mal fragt und plant er irgendwas Dummes, also so ein bisschen um.
Ja, aber das halt, also das hatte ich trotzdem für ein bisschen zu weit hergeholt für jemanden, der gerade einen Krieg führt. Der hat, glaube
ich,
andere Sachen.
Nee, ich fand das nicht. Aber, weil der ja, dem ist ja immer der Ruf der Familie Lannister so wichtig und ich fand die Idee relativ plausibel, dass er da jemanden hat, der sozusagen die Ohren offen hält, falls es da mal irgendwie was gibt, was der wissen müsste. Das fand ich nicht so unplausibel, aber, und er weiß ja, dass sozusagen ein Mädchen, was sehr nett zu ihm ist, offensichtlich funktioniert. Aber, genau, im Prinzip ist es das auch erstmal schon, also er bietet ihr dann ein Geschäft an, auch süß, verhandeln sie erstmal, dass sie sozusagen, das fand ich auch so lustig, nach 10 Minuten beschließt er, okay, die ist es jetzt, die bleibt jetzt hier und in der Zeit habe ich nur die. Also er fand sie gleich sehr gut.
Ja.
Und Bronn ist ein bisschen genervt, weil er sagt, okay, dann leg mir eine andere suchen. Und so offensichtlich hatte Bronn ursprünglich mal gedacht, okay, das ist jetzt deine, verstehe. Weil er dann irgendwie so ein bisschen bockig aus dem Zelt zieht. Ja, aber so lernen wir Shay kennen, die sich dann auch sofort auszieht und auf die hinaussetzt. Also da offensichtlich gab es erfolgreiche Verhandlungen. Oh, ich sehe gerade, das wird eine etwas längere Folge. Aha, okay.
Was?
Eine etwas längere Folge sehe ich gerade, wird es.
Oh ja.
Dann ist jetzt die nächste Szene wieder in Essos, auf Essos, Essosig. Genau, da fand ich so lustig, dass immer, wenn die Khaleesi besorgt ist, sind auch ihre Haare durcheinander. Das geht Hand in Hand. Und dann sind auch ihre Sachen gleich ein bisschen schmutzig. Also offensichtlich, sobald sie besorgt ist, darf sie, weil sie macht es ja nicht selber. Joa ist offensichtlich jetzt Arzt, weil er kurz an Khal Drogo rumdrückt und dann eine Diagnose ausspricht, wann er genau stirbt und wie das jetzt zu Ende geht. Fand ich ganz schön. Das erdet auch noch als weitere. Ja, und dann gab es hier eben wieder, habe ich zu stehen, keine Untertitel, aber wohl allgemeine schlechte Laune.
Achso, das ist im Zelt, wo Drogo da liegt und
genau.
Und dann wird Miri Mazdur gerufen und Quoto will sie eigentlich gleich umbringen. Und Daenerys.
Wie jedes Mal?
Ja. Daenerys verbietet es ihm und ich glaube, das ist im Prinzip auch das. Also Koso sagt halt nur zu ihr, du bist schuld, weil, oder hier, seit die Hexe an ihm dran war, geht's ihm schlechter, bla bla. Und du lässt die Hexe an ihn ran und und deswegen muss sie jetzt dran glauben. Und Daenerys glaubt aber immer noch an Miri Mazdur und erfährt dann, dass es halt einen Weg gibt.
Aber man merkt so richtig in der Szene, wie manisch Daenerys so ist mit, also in dem Moment, so dass sie so, so ja, verzweifelt sich an Sachen krallt, dass sie so einen krassen Tunnelblick hat, so weil.
Ja, die liebt ihn
die
halt.
Ist ja
also
eigentlich
ist
schlau.
Egal.
Also, die, ja, ja, klar. Und auch Jorahs Vorschlag, jetzt loszureiten, während er dann noch so halb liegt und atmet, ist, wo ich so dachte, Jorah, jetzt mal ehrlich. Warst du da dabei die letzten Wochen? Also, die wird den doch jetzt hier nicht so halbtot liegen lassen und wegreiten.
Naja, aber Jorah ist halt auch, in love. Also, der will halt auch nur sein Mäuschen retten.
Verstehe ich schon, aber dass sie den da jetzt nicht so halbtot liegen lässt, also, das muss ihm ja klar sein.
Ich glaube, das ist ihm
dann
auch klar.
Er wenigstens
halt
sowas
trotzdem,
sagen, wie, dann könnte er wenigstens was sagen, pass auf, wir bauen eine Trage und schnallen den irgendwo ruf oder so, wenn du den mitnehmen willst. Ach so, ja, und dann gibt's auch noch diesen Kampf. Also irgendwie, genau, die Khaleesi beauftragt die Hexe dann, was auch immer zu tun, damit der Khal überlebt.
Ja, also die Hexe sagt halt, es gibt halt einen Preis. Leben muss mit Leben bezahlt werden. So.
Genau, und Daenerys denkt ja erst sie selber.
Ja, genau, erst denkt sie, dass es sie selber ist, aber dann, als das Ritual verführt wird, wird dann halt sein Pferd, also sie lässt dann das Pferd rufen, Mazdur lässt das Pferd rufen und alle glauben, das Pferd, weil das stirbt, wird derzeit Leben mit Leben bezahlt. So.
Genau. Und dann sind alle raus im Zelt und dann gibt's draußen nochmal Gerangel, eines meiner Lieblingswörter. Und Jorah bringt noch einen anderen Blutreiter um.
Naja, den Quoto, der die ganze Zeit so Stress gemacht hat.
Ah ja, genau.
Mhm.
Genau, weil der da irgendwie rein will und das beenden oder irgendwie so weiter.
Ja.
Ach ja, und der schubst ja dann Dany auch.
Genau.
woraufhin die dann sofort ihr Kind kriegen muss.
Ja, der Sturz.
Also wirklich staubige, schlechte Laune da drüben in Essos. Und es sind ja auch, naja, die, also man sieht auch in den Gesichtern des vom Rest des Kalasars, dass sie da alle so, was da im Zelt passiert. Man hört auch gruselige Geräusche. Also wir hören sozusagen auch, dass die Hexe, egal was die da tut, offensichtlich tatsächlich Hexenfähigkeiten hat. Also weil da kommen unmenschliche Geräusche aus dem Zelt. Also irgendwas geht da ab, was jetzt sie nicht so einfach.
Ja.
Na, du weißt. Leute, es ist Sonntag. Nächste Szene.
Ja.
Hier Tyrion, Shay und Bronn spielen Spiele. Klassenfahrt. Ja. Wandertag, abends.
Ich mag die Szene. Ich mag die Szene total gerne und ich finde auch Shay in der Szene super. Es gibt andere Szenen, da stimme ich dann zu, dass ich die einfach nicht mehr weder gut geschrieben noch irgendwie so richtig. Ich mag sie halt total gerne sehen. Ich sehe sie halt einfach wirklich immer gerne. Aber in der Szene finde ich sie super, weil sie halt so ruhig bleibt. Also es ist halt einfach nur so, du kriegst das nicht hin, du kriegst aus mir eh nichts raus und alles, was du sagst, ist sowieso falsch. Und pass mal auf, mein Freund, wenn du nochmal über meinen Vater oder meine Mutter sprichst, sind wir die längste Zeit Bettkumpanen gewesen. Und ich mag ihre Stärke da. Also weil sie halt so ein eigenes, sie hat halt einen Charakter und ist nicht halt einfach nur seine dumme Hure. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja. Naja, wie gesagt, ich finde es, mir fällt es nicht so, weil ich finde gegen dieses Charakter haben wir ganz schön, aber ihr ist so, wirkt also auf mich unsympathisch. Nicht, dass sie einen hat, sondern wie sie den macht. Auf jeden Fall, das ist, das gibt's im Buch zum Beispiel auch ja nicht, die Szene. Das ist halt so ganz klare, so, ne, dass wir einfach ein bisschen Story erfahren über alle.
Ja.
Also, wobei wir die Storys auch alle im Buch erfahren, aber so einzeln. Also zum Beispiel diese Geschichte, die Tyrion erzählt, was ja auch mehr oder weniger die Hauptgeschichte ist, die so auch ein bisschen die leicht komplizierte Beziehung zu seiner Familie erklärt. Mit seiner ersten Frau, die erzählt da Bronn schon beim Spazieren im Wald, lange vorher, als sie noch zu zweit unterwegs sind. Und Shay erzählt er die erst viel, viel später im Buch. Also so einfach so getrennt. Aber sie erfahren es auf jeden Fall beide. Aber das, ja, das finde ich auch, also dafür finde ich die Szene ganz gut, mit dem beliebten Spiel Wahrheit oder Trink. und da gibt's so eine auf Englisch, als er Shay versucht zu überreden mitzumachen, irgendwie it's fun, wo er dann so auf Bronn zeigt und sagt, look at all the fun we're having. Und Bronn so total genervt guckt. Eine der absoluten Lieblingsszenen von Boar, Scores and Swords, da sind die folgenlang nicht drüber weggekommen. Look at all the fun we're having.
Ich mag sowieso Bronn und Tyrion zusammen total gerne. Das ist irgendwie,
ja, die
das holt so aus beiden
eigentlich
das Beste
raus. Eigentlich mag ich Bronn mit jedem gern. Also sobald Bronn sich an irgendwen ranhängt, ist mir der auch gleich sympathischer, weil dann einfach die Dialoge lustig werden.
Ja.
Der lässt sie auch von Game irgendwie aus der Ruhe bringen. Das ist einfach schön. Der liegt immer irgendwo rum und trinkt und ja, machen wir jetzt, wa? Bringen wir ein paar Leute um. Los geht's. Genau, und da erzählt uns Bronn, dass er, weiß ich, 11 Jahre alt war, als er seinen ersten Menschen umgebracht hat, der eine Frau war, also, und dann so total verblüfft, also so ganz so sagt, es macht die Mutter, was ist denn los? Na, sie hat mich irgendwie, sie hat nach mir mit einer Axt geschlagen, was ist denn mit euch? Also ein ganz schöner Abend, dann der Morgen danach, Katerstimmung.
Ich mag jetzt, das ist zum Beispiel eine Szene, wo ich Shay total super finde und die auch, also einfach, wie sie das sagt, mega gut finde. Er sagt irgendwie, ja, bitte wein um mich, wenn ich sterbe. Und sie sagt nur irgendwie, du wirst tot sein. Du wirst es doch eh nicht wissen. Und sie sagt es so sehr, sehr trocken und schläft einfach weiter. Und das ist super. So.
Ja.
Pro Shay.
Ich finde es so lustig, dass du jetzt, seitdem ich gesagt habe, oder das ist klar, seitdem wir eine unterschiedliche Meinung haben, du jetzt so jede Szene so kämpfst für sie. Finde ich gut.
Ja, aber das wird auch sehr schnell aufhören in der nächsten Staffel. Kann ich auch schon mal sagen, weil irgendwann geht's ja mir einfach auch nur auf den Keks. Ja.
Sehr lustige nächste Szene. Tyrion und Bronn gehen halt los. Ja. Und
Stay low.
Bronn sagt, halt dich unten. Ja. Das ist natürlich...
Und er guckt auch sogar hoch und sagt so, Stay low.
Ja.
Und er sagt ja irgendwie, wenn du Glück hast irgendwie, dann überlebt, dann wird dich keiner sehen. Und er sagt, I was born lucky.
Genau.
Ja, alles an der Szene ist toll. Ja.
Na, und dann brüllt Tyrion seine Jungs zusammen. und wird direkt niedergetrampelt. Also für ihn läuft es.
Naja, aber ist im bester Buch Kampf. Ja?
Im Buch kämpft er mit, also er wird nicht sozusagen, verschläft die Schlacht nicht sozusagen. Da borgt er sich eine Rüstung zusammen, weil er die natürlich nicht dabei hat, weil er eigentlich von ganz woanders kam.
Ja.
Und borgt sich so eine zusammen, die so ein bisschen nicht richtig passt, weil keiner hat das ja in seiner Größe. Und er hat so einen Helm auf mit so einer, na, mit so einem Stab, also mit so einer Spitze oben.
Ja.
Und spießt damit zum Beispiel ein Pferd auf und so. Und er hat, glaube ich, im Buch auch an der Szene im Kampf seinen ersten so Kampfrausch, der ihn wohl immer schon früher von seinem Bruder Jamie erklärt wurde, weil er nie verstanden hat, warum man in den Krieg zieht, warum man kämpft.
Ja.
Und in dem Moment begreift er das zum ersten Mal, was man daran toll oder krass oder irgendwie gut finden kann, weil er so total in so einem Rausch ist, wo er sich so ganz unverletzlich fühlt und so einfach um sich schlägt und auch ein paar Leute umbringt und dann tatsächlich auch auf der Hälfte irgendwie einen von hinten draufkriegt und tatsächlich in Ohnmacht fällt.
Okay.
Also das passiert nur eben erst nach der Hälfte der Schlacht und meine Vermutung ist, dass es hier in der ersten Staffel noch nicht die Kohle gab, diese Schlacht darzustellen.
Ja, ich glaube, die hatten auch, also ich kann mir vorstellen, auch relativ wenig Zeit in der Folge, um da eine komplette Schlachtszene, weil so eine Schlachtszene kannst du ja auch nicht in 30 Sekunden machen, weißt du? Brauchst ja dann schon noch ein bisschen
Raum.
Ja.
Aber wie wir erfahren, war es ja nur ein Köder. Also.
Ja. Das habe ich echt lange nicht gecheckt, aber wie geil.
Ich auch nicht. Aber ich habe diesmal zum ersten Mal verstanden.
Ja.
Aber auch fies natürlich für die 2000. Also im Prinzip hat Rob 2000 Leute dahin geschickt in der, und irgendwie die Speer, das war glaube ich diese andere Szene vor ein paar Folgen, glauben lassen, dass sie 20.000 sind und deswegen.
Rennen die da mit einem Mann hin?
Genau. Also, oder der Hälfte halt, die er noch hat, nachdem er Jamie die andere gegeben hat.
Ja.
Und dann sind es aber nur 2000, deswegen geht es total leicht, aber in dem Moment fällt ihm halt auf, die 18.000 sind jetzt da, wo Jamie ist. Der wiederum mit so gut wie niemandem rechnet. Habe ich auch diesmal nicht geschnallt.
Ja, ich habe es auch erst gecheckt, als irgendwie, ich war erst nur verwundert, als irgendwie Tywin sagt, ich glaube, erklärt das Tyrion irgendwie, die waren nur mit 2000 Mann da und wundert sich auch gar nicht so richtig, aber ich habe mich gewundert. So, warum rennt dann Rob, der irgendwie, was haben wir gesagt, 16.000 hat oder so? Warum rennt der denn, oder lass es 20 sein, warum rennt der denn nur mit 2.000? Ich habe es nicht gecheckt und habe mich aber gewundert, dass Tywin sich nicht fragt, was da los ist. So.
Ja,
und
verstehe.
Dann klärt sich das ja erst auf.
Ja. Ich habe es auch diesmal zum ersten Mal gecheckt irgendwie. Nächste Szene. Ach so, Bronn und Tyrion haben überlebt, also die Wichtigen haben überlebt. Und die, Hügelmenschen, nee, wie?
Ja, Hügelvölker.
Doch. Genau, hatten Spaß für 10. Für die ist es ja normaler Nachmittag gewesen. nächste Szene, Kat und Roderick, die haben dann eben jetzt mit den restlichen 18.000 die Jamie-Gruppe angegriffen, die wiederum damit nicht gerechnet haben. Und deswegen haben sie auch Jamie gefangen nehmen können. Und Theon... also in den letzten Folgen ein unglaublich flacher Charakter einfach schon wieder
auf. Einfach ein Idiot.
Umbringen. Theon ist echt, der schickt nur dazu.
Das hat fast schon ein bisschen sowas wie Comic Relief, weil du immer nur drauf wartest, dass irgendwie, dass Theon wieder was Dummes sagt.
Total.
Er sieht auch,
als wäre der so leicht
beziehst
die ganze
Zeit. Er sieht auch einfach richtig scheiße aus in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, was da los ist. Also der sieht halt wirklich, der hat sich jetzt.
Der hat sich gemacht. Wobei zwischendurch gibt's nochmal ein Tief, aber und dann freuen sich eigentlich alle, dass die Schlacht gewonnen ist, aber Rob macht gleich schlechte Laune. Mr. Morali. Natürlich die 2000 Leute, die er in Tod geschickt hat, da ist er traurig.
Ja, aber dann Theon sagt ja noch irgendwie, ja, und die Barden werden irgendwie Lieder über ihr Opfer singen und Rob so ganz trocken, naja, die sind tot, das werden die nicht hören.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Ja. Ja, aber das war dann, also wir wissen jetzt sozusagen, dass die Starks sich erneut einen Lannister geholt haben und hoffen,
um Frau und um Vater und Schwestern freizupressen.
Genau, damit steigt die Hoffnung, dass die Leute in King's Landing da vielleicht dadurch einen besseren Stand kriegen, aber wie sagen wir euch in der nächsten Szene am besten? Jetzt kommt eine der noch eine interessante kleine Sache aus dem Buch. Die nächste Szene ist ja, dass Arya eine Taube gegen einen Kuchen tauschen will. Und da ist eine kleine Sache, die ich ganz süß finde im Buch, die hier so nicht rauskommt, dass sie im Buch will sie einen Zitronenkuchen.
Ja.
Der immer Sansas Lieblingskuchen war, den sie vorher immer gehasst hat.
Oh.
Und das ist so eine kleine, so ein kleines Detail, was die ganz süß fand, dass sie sozusagen in dieser Not irgendwie irgendwas sucht, was ihr so Komfort bringt.
Ja.
Und das ist dann, das fand ich ganz süß irgendwie, weil es gab schon mehrere Szenen, wo Sansa immer diese Zitronenküchlein haben will und sie immer so und dann will sie den aber auch.
Oh.
Und dann ist es im Buch so, dass sie zum Hafen rennt, weil die, also alles ist genauso passiert wie in der Serie und sie rennt aber zum Hafen, weil sie ja weiß, das war ja der ursprüngliche Plan, dass sie mit Sansa und ihrem Vater gegen Norden mit einem Schiff fährt. Und da gab's ja jetzt Gerangel überall und alle wurden abgestochen und sie ist ja geflohen aus dem Schloss und wollte jetzt sozusagen zum Hafen in der Hoffnung, dass sie sich dann da mit ihrem Vater trifft und so, ne? Und dann sind an Bord des Schiffes auch die ganzen Männer in Stark-Uniform und sie merkt ganz kurz tatsächlich, bevor sie auf dieses Schiff geht, dass das eine Falle ist.
Oh, krass.
Ich glaube, sie erkennt irgendwen aus der Kingsguard. Irgendwie weiß ich nicht mehr genau, wie sie das erfährt, also oder wie es drauf kommt. Aber kurz vorher sieht sie, dass das eine Falle ist. Und in dem Moment zerbricht halt so ihre Welt, weil das war jetzt so ihr Plan. Also sie hängt da jetzt rum, bis die sich da, die überlebt haben sozusagen und dann sahen, dass sie sich alle am Schiff treffen und dann fahren sie nach Hause. Ja.
Und jetzt merkt sie, dass Ende ist mit zu Hause.
Genau. Und das ist sozusagen in der Serie, machen sie, geben diese Mittelhoffnungsstufe, lassen die ja weg. Mhm. Und dann ist es im Prinzip das Gleiche, dass alle Leute da irgendwie zur Septa rennen und sie dann hinterher rennt.
Ach, die Szene. Also ich finde die, nachdem einem irgendwie die ganze Folge bisher so, obwohl sehr, sehr viel passiert ist, hat die einen aber, finde ich, schon echt in Sicherheit gewogen. So. Ich hab,
total.
Ich hab,
also, und ich glaube, mich würde so eine Szene heute noch in Sicherheit wiegen.
Ja.
Also, auch nachdem ich jetzt Game of Thrones kenne.
Weil alles war bisher irgendwie easy peasy, alles sieht gut aus, wir haben vielleicht eine Lösung für das ganze Dilemma und
auch so dieses Last-Minute-Jamie-Gefangen-Ding, ne? Das ist so ein...
Und dann kommt George R. R. Martin mit dem spitzen Stift und bricht unser Herz. Mehrfach.
Fies.
Ich find's schon, alles, die ganze, auch wie die Szene gedreht ist, das ist so, dieses aufgewiegelte Volk, was sowieso immer möchte, dass am liebsten, dass jemand stirbt, dann, Ned, wie er Arya an der Säule sieht und zu Jorin nur sagt, Baelor, weil sie an dieser Baelor-Säule abhängt, um Jorin darauf aufmerksam zu machen, dass Arya da irgendwo ist und dass er sie bitte, beschützen soll. Das ist schon so, das ist mir auch schon so ein bisschen das Erste, was Herz.
Und vor allem, dass Ned und Arya auch Augenkontakt haben. Das hat mich auch total fertig. Das hatte ich total vergessen.
Ja, Horror. Und, naja, also müssen wir ja nicht weiter. Ich meine, was passiert, ne? Ned wird, Joffrey entscheidet sich zu aller Leute Überraschung, zur Feier des Volkes, zum Entsetzen von Cersei und Sansa. Ich nehme das Cersei übrigens ab, dass sie tatsächlich entsetzt ist darüber, weil sie...
Genau, ich habe es auch nochmal extra nachgeguckt, weil wir letztes Mal überlegt haben. Weil sie versucht ja sozusagen, ihn da von abzuhalten.
Ja, und ich finde, ihr Gesicht spiegelt auch echtes Entsetzen wieder, weil sie in dem Moment weiß, was das bedeutet. Also dann ist halt dann sind die Starks halt quasi nicht mehr aufzuhalten in ihrem Bestreben, irgendwie Krieg zu führen. Und
wir wissen halt nicht, ob die in dem Moment das mit Jamie schon
wissen. Ich glaube, die wissen das da noch nicht. Das erfahren die später.
Ja.
Aber
trotzdem weiß sie ja auch, dass ihr Vater das anders, also so, dass das einfach ist, taktisch dumm war.
Ja, mega. Und Jorin findet Arya gerade noch rechtzeitig, um sie festzuhalten und damit sie nicht hinschaut. Sansa bricht zusammen und Arya sieht Vögel fliegen und das ist so Horror. Das ist so Horror.
Total Horror.
Also
ich habe mir die auch nochmal ganz genau angeguckt, um mir jeden einzelnen Hauptcharakter anzugucken und dabei ist mir aufgefallen.
Ja.
Varys super schockiert und Littlefinger grinst.
Ach krass.
Die stehen beide nebeneinander und Varys guckt super schockiert, rennt ja auch sofort hin. Und Littlefinger steht da und grinst. Sieht man nur ganz kurz.
Ach krass.
Aber passt halt perfekt auf die beiden. Varys will Frieden und Littlefinger kriegen.
Ja, Littlefinger will Chaos und den ist Chaos.
Genau. Und das ist ja, da wahrscheinlich denkt er sich in dem Moment, na, das hätte ich ja geiler nicht planen können. Mal abgesehen von der, also wirklich so, na, sag mal, auf der hätte ich ja selber drauf kommen können.
Ach, auf Joffrey so ist doch verlassen.
Ja, also, Mensch, klasse. Und natürlich kommt bei Littlefinger ja noch so eine zweite Ebene dazu, diese persönliche, dass das ja der Mann ist, der die Frau hatte, die er eigentlich wollte.
Ah, trotzdem.
Jenny hat ja gleich schon ein kleines Tröstetaschentuch bereit und wird jetzt zu Cat. Ja.
Naja. Macht mir gerade Littlefinger sehr, sehr unsympathisch.
Ja. Naja. Also, aber es finde ich so interessant, also weil ich habe mir wirklich die Szene 4 oder 5 Mal angeguckt und immer nur auf eine Person, so,
ja,
um mal zu gucken, wie die alle so darauf reagieren, ja, weil das ist ja alle natürlich.
Ich wäre jetzt
sind ja Schauspieler, ne?
Ich wäre jetzt froh, wenn ich die Szene jetzt erstmal länger nicht sehen müsste.
Also ich sag mal, ich habe da jetzt demnächst keinen Plan, der dich immer bietet. Also von meiner Seite hast du da grünes Licht.
Das war mir ein bisschen, also da war ich wirklich, ich habe auf dem Bett gesessen, schön gemütlich. Und die Folge geguckt und hab mich dabei ertappt, wie ich beim Abspann da saß, auf den Fernseher gestarrt hab und so die Hand so erschrocken vorm Mund hatte, als würde ich das zum ersten Mal sehen. Also das hat mich wirklich, nimmt mich einfach immer noch mit. Ich kann das nicht mit Abstand gucken. Also vor allem, ich glaube, wegen der Kinder. Also bei mir ist ganz viel so Arias Reaktion. Das ist so, oh, das geht mir so durch und durch, wie die Kleine guckt.
Ja. Ich fand's auch wieder total krass. Also mich hat es auch wieder total mitgenommen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich noch nachdem Joffrey gesagt hat, dass Sir Ellen bring mir seinen Kopf, noch nicht mal da war ich unentspannt, weil das ist, sowas passiert halt nicht. Also weißt du, ich hab's auch noch nicht, also ich dachte noch, na wer weiß, bis zur nächsten Folge. Ich hab das ja damals, ich hab ja Game of Thrones für mich erst in der 3. Staffel entdeckt, deswegen habe ich die komplett schnell durchgeguckt. Ja. Also da konnte ich dann gleich weitermachen. Und du ja wahrscheinlich auch. Aber ich habe es überlegt, wie ist das wohl für die Leute, die dazwischen eine Woche warten mussten. Oh. So.
Aber ich finde es schon relativ eindeutig. Also ich finde schon relativ eindeutig am Ende, dass er tot ist. Also da stellt sich für mich am Ende der Folge keine Frage.
Ist es auch, aber ich konnte es trotzdem.
Nee, man, ja, ist eher so, genau, ist eher so, dass man es nicht glauben kann, ne? Dass man irgendwie, das kann doch, das ist doch jetzt nicht euer Ernst.
War auch, ja, total. Und für mich war die Bestätigung auch tatsächlich dann erst am Anfang der nächsten Folge, worüber wir dann nächste Woche sprechen.
Ich freue mich.
Ja. Aber hier hat Game of Thrones sozusagen uns zum ersten Mal und dann auch immer wieder gezeigt, Leute, 9. Folge, macht euch mal einen Tee vorher, setzt euch ein Mütterchen, Taschentücher vielleicht. Heute gibt's Rippe mit Gemüse. Oh Mann.
Auf dieser etwas melancholischen Note enden wir dann heute.
Ja. Die typische Melancholie, die nach Köpfen halt so in einem aufkommt.
Wir wünschen euch trotzdem noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Tschüss.
Machet J und wir wissen, das ist nicht der letzte Tod.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.